Psyche Unplugged, so heisst der Podcast und mein Name ist David Studemann, ich darf hier der Host sein. Wir reden hier über Themen rund um Psychiatrie und wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und Zusammenhänge erklären. Dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Ja, ich freue mich, bist du auch in dieser Folge dabei und wir reden heute über ein Thema, das ganz wichtig ist. Das ist nämlich Neurodiversität und wir haben einen tollen Gast, der unglaublich viel Know-how hat in diesem Bereich. Das ist der Herr Dr. Stefan Kupferschmidt. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und ist seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Er ist Chefarzt und er ist Standortleiter vom Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun von der Privatklinik Meiringen. Er ist zudem im Vorstand von der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS und Präsident von Y, der schweizweiten Dachorganisation für Suizidprävention. Und wir sind in Thun an einem eher verregneten Donnerstagnachmittag. Stefan, schön, dürfen wir bei dir sein. Wir haben vor kurzem den Professor Thomas Müller bei uns in einem Podcast gehabt, gesagt, die Hitze, also die Wärme, hat einen riesen Einfluss auf die Psyche. Jetzt heute regnet es. Hat der Regen auch einen grossen Einfluss auf unsere Psyche, oder?
Ich glaube, wenn es draußen grau und trübe ist, dann muss man irgendwas machen, dass man sich wohlfühlt, einen guten Tee trinken oder mit dir einen guten Podcast aufnehmen. Das hilft schon ganz gut.
Genau, und wir bringen ja immer wahnsinnig viel Licht mit. Also genau. Wir bringen eigentlich die Sonne rein. Gell? Hm. Ja, wir reden über das Thema Neurodiversität. Und Neurodiversität die beschreibt die Idee, so ein bisschen die Unterschiede vom menschlichen Denken, auch vom Wahrnehmen und vom Lehren. Und dass das natürliche Varianten vom menschlichen Gehirn sind. Und oft wird ja genau das auch so ein bisschen als Defizit ausgelegt. Und damit ist es ein wichtiger Grund, dass wir darüber reden. Aber du bist der Fachmann, Stefan. Was bedeutet Neurodiversität?
Neurodiversität ist sehr vieles und noch nicht so genau definiert. Es gibt so eine Entlehnung aus der Biodiversität, die ja sagt, dass es gut ist, wenn es sehr verschiedene Lebewesen auf der Welt gibt, dass eine Artenvielfalt was Positives ist. Und viele Menschen, die das Konzept der Neurodiversität vertreten, sagen auch, ja, es ist gut, wenn auch die neuronale Ausstattung, die Art des Wahrnehmens, dass da auch eine gewisse Diversität drin ist. Das ist so ein Ursprung, der seit den 1990er Jahren auch eher aus der Soziologie kommt und eine doch sehr breite Verbreitung gefunden hat. Man kann aber auch sagen, dass es gewisse Theorien dahinter gibt, die damit zu tun haben, dass psychiatrische Diagnosen auf der einen Seite immer bekannter geworden sind, auf der anderen Seite aber auch in Frage gestellt werden. Und ich glaube, das wird uns heute so ein bisschen beschäftigen. Mhm. Die zwei Hauptdiagnosen, das eine ist das ADHS und das andere ist das Thema Autismus-Spektrum-Störung.
Mhm. Also aus der Medizin, also du hast jetzt von Diagnosen eben geredet, das heißt, die Abweichung, sage ich jetzt dem vom in Anführungszeichen normalen, gilt ja oft eben als Störung, als Defizit. Das ist schon, die Medizin kommt schon aus dem raus, aus der Geschichte, das kann man schon so sagen.
Wir arbeiten in der Medizin, also auch in der Psychiatrie und in der Psychotherapie mit Diagnosen. Da gibt es weltweit zwei Diagnosemanuale. Das eine ist das ICD von der Weltgesundheitsorganisation und das andere ist das DSM. Das wird von einer amerikanischen Fachgesellschaft herausgegeben. Und in diesen Systemen ist genau beschrieben, wann reden wir denn von welcher Problematik. Das hat viele Vorteile, nämlich dass wir weltweit die gleiche Fachsprache sprechen, dass auch das gut gelernt werden kann, was unser Handwerkszeug ist, dass man auch Therapien darauf absichern kann, von welchen Menschen reden wir überhaupt. Das hat aber auch gewisse Nachteile, nämlich dass es relativ große Kategorien sind. Mir wird das immer, wenn es ums Thema Autismus geht, klar, es gibt so den Satz, wenn man einen Menschen mit Autismus kennt, kennt man einen Menschen mit Autismus. Also die Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen Menschen ist da extrem groß.
Also die ist ja eine unglaubliche Vielfalt. Und wenn man es eben jetzt dreht, die so als natürliche Variationen anschaut, das ist ja eigentlich so die andere Seite. Du hast so, ich glaube, das ist schon wie ein Spannungsfeld irgendwo.
Das ist ein Spannungsfeld, denn eine Diagnose schaut natürlich immer auf die Probleme. Mhm. Und ein Begriff der Neurodiversität sagt auch, ja, es gibt eben nicht nur Probleme, sondern es gibt auch Vorteile. Es gibt Befähigungen, die in dieser Neurodiversität liegen. Das kann man sehr gut am Thema ADHS sich anschauen. Wenn wir die Diagnosekriterien anschauen, das ist eine Impulsivität, eine typische Unaufmerksamkeit und eine körperliche, motorische Hyperaktivität. Das sind die Beschreibungen von den Dingen, die vorhanden sein müssen für diese Diagnose. Das sagt nichts über den einzelnen Menschen aus. Und vielleicht erlebt jemand mit ADHS, er ist sehr kreativ, er arbeitet sich schnell in neue Dinge ein, er kommt leicht mit Menschen in Kontakt. Ich hatte mal einen Menschen mit ADHS in Behandlung, der war wirklich ein Meister da drin, durch die Stadt zu gehen und mit einer neuen Bekanntschaft, mit einer neuen Geschichte nach Hause zu kommen. Also wo er mit Leuten im Café beim Coiffeur in Kontakt getreten ist, wie das vielleicht jemand ohne ADHS gar nicht so schaffen würde, weil er sich überlegt, ist das jetzt angemessen, vielleicht auch nicht so schnell dann reagiert. Also diese Impulsivität, die ich vorhin genannt habe, die kann negative Konsequenzen haben, aber eben auch positive Konsequenzen.
Es kommt auch darauf an, in welchem Setting, oder, dass es da ist.
Genau. Und das ist jetzt die spannende Frage. Müssen wir einem Menschen mit ADHS abgewöhnen, diese Dinge zu haben? Oder müssen wir auch die Settings gestalten, dass sie passend sind für neurodiverse Menschen? Und da ist natürlich gerade beim Thema ADHS und Kindern und Jugendlichen, Schule und Ausbildung ein sehr relevanter Ort.
Vielleicht ein Beispiel, das ich mir überlegt habe, vielleicht, du musst mir sagen, ob das ein Beispiel ist, das überhaupt zutrifft, aber die Schule ist, glaube ich, wirklich ein Ort, oder, wo man das spürt. Also, mal eine Situation, wir haben zwei Schüler, die arbeiten an einem gleichen Pult, oder vielleicht so eine Pultinsel. Und der Schüler A, der ist da, schafft sehr gut im Klassenzimmer, der wechselt zwischen verschiedensten Aufgaben und der mag so ein bisschen die spontanen Inputs, kann hier noch etwas aufnehmen, da noch etwas aufnehmen. Und nebenan ist der Schüler B, der hat vielleicht eher ein bisschen Mühe mit dem Lärm, hat vor allem auch Mühe mit den Unterbrechungen, kann sich aber eigentlich sehr gut fokussieren, aber nur, wenn er seine Ruhe hat. Und dort sind wir ja genau in diesem Feld drin. Und ich kenne das vor allem auch aus meiner Zeit als Schüler, und ich habe das Gefühl, dann hat man eher am Schüler B gesagt, ja, der ist unkonzentriert, der vergisst das und der hat einfach halt auch nicht motiviert und so weiter. Eigentlich ist das ungerecht.
Genau, weil es wird von jedem das Gleiche erwartet, obwohl, benutzen wir diesen Begriff, eine gewisse Neurodiversität da ist. Dem einen liegt das eher, dem anderen liegt das. Ich weiß nicht, ob du den Comic kennst, habe ich vor einigen Jahren mal gesehen, wo im Urwald alle Tiere die gleiche Aufgabe kriegen, Gerechtigkeit, der Schiedsrichter sagt, um Gerechtigkeit zu schaffen, kriegt ihr alle die gleiche Aufgabe, klettern sie auf einen Baum. Der Affe freut sich, die Giraffe hat es schwierig und der Elefant wird es nicht schaffen, oder?
Ja, das ist so, genau so.
Und in der Schule, das ist auch ein guter Punkt in der Neurodiversität, ja, wir sind nicht alle gleich ausgestattet. Die pädagogischen Formen, die didaktischen Methoden müssen auch passend sein zum Menschen selber. Und dann kann man sein Potenzial abrufen. Und das ist ja dann auch eine sehr schwierige und vielleicht traurige Situation, wenn ein Kind, das gut begabt ist, Menschen mit ADHS sind genauso begabt wie andere Menschen auch. Aber wenn man auf seine Begabung nicht zurückgreifen kann, bloß weil in der Konzentration, in der Impulsivität nicht so eine gute Passung mit der Umgebung da ist.
In der Schule ist das ja noch schwierig, wenn wir ehrlich sind, oder? Weil Man muss sich ja auch vielleicht manchmal die Situation der Lehrerinnen und Lehrer versetzen. Du hast 24 Kinder oder Schülerinnen und Schüler. Und das ist ja noch schwierig, auf jedes Individuum einzugehen. Oder?
Genau.
Von dem her, aber ich glaube schon, dass man da auch einen Schritt weiter gekommen ist, wenn man das so sieht. Oder? Weil das Beispiel, das ich jetzt vorher gebracht habe, da gibt es ja schon Möglichkeiten, glaube, mit einfachen Mitteln schon zu helfen. Oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sagen, die Lehrpersonen von heute haben einen ungeheuren Auftrag, eben auch diese Individualität der Kinder zu sehen. Und wir müssen auch schauen, dass wir Schule da nicht überfordern und dass wir dort genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, wo sie auch gebraucht werden. Ich glaube, vor 20 Jahren war es einfach wesentlich weniger bekannt, es wurde weniger diagnostiziert, aber wenn ich mit Lehrpersonen heute spreche, dann ist es so, von den 24 haben vielleicht 2 die Diagnose ADHS, vielleicht haben sie noch ein Kind mit aus dem Autismus-Spektrum in der Klasse, vielleicht haben sie noch ein Kind, das schulische Teilleistungsstörungen, wie zum Beispiel eine Dyskalkulie hat, und jetzt muss die Lehrperson jedem gerecht werden und da etwas Individuelles liefern. Da muss man auch wirklich sagen, muss man schauen, was ist dann möglich und welche Unterstützung braucht es. Beim Thema ADHS gibt es verschiedenste Fördermöglichkeiten, die auch rechtlich im Sinne vom Nachteilsausgleich geregelt sind und die manchmal gar nicht viel brauchen. Vielleicht braucht das Kind eine ruhige Umgebung, wenn es einen Test schreibt. Vielleicht braucht es eine Viertelstunde länger, weil es nicht so lange dranbleiben kann. Da wird nicht die Anforderung an sich gesenkt, sondern es wird eine Umgebung geschaffen, die dem Kind mehr entspricht.
Mhm. Aber wir haben jetzt darüber geredet, ob Diagnose, jetzt ADHS beispielsweise, ist ja, man kann sagen, Diagnose versus Identität, oder? Also das macht ja eine Person aus, so wie er ist.
Genau, und wir würden ja auch nicht sagen, ein Mensch mit ADHS ist nur ADHS. Also ein Mensch ist nicht seine Diagnose, sondern wir versuchen da einen Teil möglichst gut zu beschreiben, möglichst gut zu diagnostizieren, der in irgendeiner Form zu Problemen führt. Und natürlich sind psychiatrische Diagnosen auch immer Teil von einer Diskussion. Und das wird umso mehr, indem unsere Diagnosen auch in der Öffentlichkeit bekannt sind. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine ganz deutliche Zunahme der Diagnose ADHS und auch der Diagnose der Autismus-Spektrum-Störung. Und wir haben einen deutlichen Wandel bei diesen beiden Diagnosen. Vor 20 Jahren hat man vielleicht gesagt, ADHS ist eine typische Kinderdiagnose. Heute weiß man, das wächst sich nicht auf wundersame Art oft um den 18. Geburtstag aus, sondern in vielen Fällen geht das weiter. Früher hat man vielleicht gedacht, auch vielleicht durch so dieses Bild des Zappel-Philips, wo ein Kinderarzt im 19. Jahrhundert das beschrieben hat. Dieser Zappel-Philipp, der war, glaube ich, in ganz vielen Köpfen präsent. Heutzutage wissen wir, ja, auch junge Frauen sind davon betroffen, auch Mädchen sind davon betroffen. Aber das sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es nicht so ganz typisch, da ist es nicht der Zappel-Philipp, sondern da müssen wir viel genauer hinschauen. Auch beim Thema Autismus-Spektrum-Störung ist es so. Ich habe ungefähr vor 20 Jahren im Beruf angefangen und da hatten wir noch ganz klar diese Einteilung in Asperger-Syndrom und Kanner-Autismus. Das haben wir jedenfalls so in der wissenschaftlichen Perspektive heute verlassen. Wir sprechen von Autismus-Spektrum. Und sehen dort auch viel mehr Personen, als wir früher noch gesehen haben. Und eben auch wieder gerade, wenn wir bei dem Thema Geschlechterunterschiede sind, auch viel mehr junge Frauen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Geschlechterdifferenz, die man vor einigen Jahren noch sehr betont hat, sich in neuen Studien fast auflöst, wenn man die Befunde im Erwachsenenalter anschaut.
Okay. Du hast vorhin gesagt, die Diagnosen haben zugenommen. Was sind die Gründe?
Vielleicht sind wir da auch ein bisschen mit der Problematik des eigenen Erfolges beschäftigt. Es hat eine deutliche Entwicklung stattgefunden, dass man weniger Stigma in der Psychiatrie hat, dass man offener über Diagnosen spricht. Aus meiner Sicht hat es mit dem Thema der Depressionen angefangen, wo man vor Jahrzehnten schon sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Es gibt zum Beispiel die Bündnisse gegen Depressionen, ursprünglich ein Projekt aus Nürnberg. Sehr schnell gab es auch in Bern ein Berner Bündnis gegen Depressionen. Und dort wurde und wird ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht. Dass Hausärzte wissen, was ist eine Depression, dass in der Schule Ausbildungsverantwortliche möglichst viele Menschen wissen, was ist Depression, mit klaren Botschaften. Das Berner Bündnis gegen Depressionen hat zum Beispiel die Botschaften gehabt: Depression hat viele Gesichter, Depression kann jeden treffen, Depression ist behandelbar. Und das ist natürlich wichtig, wenn eine Hausärztin das weiß, hoffentlich auch im Studium, in der Ausbildung mitbekommen hat, dann wird sie mehr Menschen ansprechen, die zu ihr in die Praxis kommen, vielleicht eine Schlafstörung haben, und dann wird die Hausärztin hoffentlich fragen, könnte da nicht auch eine Depression dahinter stecken?
Also Sensibilisierung, genau. Ist ein wichtiges Thema, dass, ja, dass man auch mehr über das redet. Das, ja, ist ja auch eine Idee, oder besser gesagt, das ist ja, ja, das möchten wir mit dem Podcast erreichen. Das, denke ich, ja, ist ein wichtiger Faktor. Und ich nehme es schon ein bisschen so wahr, aber da bin ich gespannt auf deine Meinung, dass es, oder vielleicht haben wir die Diagnose gestellt, ADHS, und, ja, die Defizite, das ist ja verrückt, und weiss nicht was. Und heute merkt man schon, dass es fällt davon drehen, zum Glück, finde ich, oder dass man sagt, okay, das ist zwar eine Diagnose, aber das heisst noch lange nicht, dass da jetzt einfach nur ein Defizit da ist, sondern die Stärken liegen einfach an einem anderen Ort. So verstehe ich es. Ja.
Ich glaube, da hat sich wirklich was getan, dass wir die Blickrichtung drauf haben, ja, ein Mensch mit ADHS, wie können wir denn auch mit den Stärken arbeiten? Wie können wir mit ihm einen Weg gehen, dass er die Stärken gut einsetzen kann und dann vielleicht die Schwächen gar nicht so ins Gewicht fallen?
Genau. Ja.
Das ist so die eine Sichtweise. Und dann ist aber auch die klinische Realität, die Menschen kommen zu uns, weil sie belastet sind, weil sie Probleme haben, weil sie nicht mehr zurechtkommen mit diesen Symptomen. Und da muss man vielleicht auch so diesen Verlauf der Entwicklung sehen, dass am Anfang jemand mit ADHS ja durchaus viele Probleme haben kann, zum Beispiel in der Ausbildung, dass er die Rückmeldung kriegt, du bist zwar freundlich zu allen und interessiert, aber wenn du weiterhin so viel vergisst und so viel Punkte auf der Checkliste nicht abarbeitest, dann wird es irgendwann schwierig mit der Ausbildung. Und wenn man dann diese Probleme bewältigt hat durch eine multimodale Therapie, die beim Thema ADHS ja wirklich auch sehr wirksam ist, dann kann man dann auch schauen, welche Ressourcen gibt es, welche Qualitäten gibt es von Menschen mit ADHS, die wir positiv einsetzen können. Und viele erleben auch so ein bisschen beides gleichzeitig, dass sie zum Beispiel in der Ausbildung mit der Struktur große Probleme haben, aber dann eine Sportart für sich entdecken, wo sie mit ihrer ADHS-Mentalität total super dabei sind. Oder ein Hobby, wo sie sich frei entfalten können und da ganz viel Energie reinbringen. Nicht ganz ohne Grund sind auch die Selbsthilfegruppen, die Elterngruppen von Menschen mit ADHS ganz energiegeladen. Die entfalten wunderbare Aktivitäten und da merkt man, da ist ganz viel Begeisterung und Energie dabei. Also die bringen auch die Sache wirklich voran und können sich da wirklich gut einbringen.
Du hast so ein bisschen die Herausforderungen angesprochen, oder? Ich meine, du hast viele Jugendliche, die mit dieser Diagnose ADHS da sind und Hilfe brauchen. Vielleicht, was sind so alltägliche Situationen, wo ein Mensch mit einem ADHS in Schwierigkeiten kommt oder Mühe hat, damit umzugehen? Kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben?
Also die Unaufmerksamkeit, ich habe jetzt gerade so Situationen aus Schule oder Ausbildung angesprochen, wenn jemand drei Dinge zu tun hat und dann das erste macht und die anderen beiden vergisst. Das wäre so eine ganz typische Sache. Das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an, aber wenn ein junger Mann, der eine anspruchsvolle Ausbildung machen will und das so von den kognitiven Fähigkeiten auch durchaus hinkriegen würde, aber dann scheitert so dran, dass er zu wenig Selbstorganisation hat. Oder zum Beispiel Lernstrategien für Prüfungen oder für größere Arbeiten, Masterarbeit. Das ist fast so ein bisschen der Klassiker. Dann fällt auch Studierenden mit ADHS manchmal so ihre Prokrastination, dieses Aufschieben auf die Füße. Und da kann es dann natürlich hilfreich sein, wenn man schon im Vorfeld schaut, wie kann man Lernstrategien einüben, wie kann man vielleicht da, gibt es psychotherapeutische Techniken, zum Beispiel die Salamitaktik, hast du schon mal gehört?
Ja, die habe ich schon mal gehört.
Salamitaktik ist also so eine meiner Lieblingsstrategien, dass man eine große Aufgabe in kleine Aufgaben unterteilt und dann auch immer mal wieder schaut, wo steht man, vielleicht auch eine gewisse Selbstbelohnung einführt, wenn man die halbe Salami geschafft hat. Also da kann man auch kreative psychotherapeutische Strategien anwenden, bei denen auch bekannt ist, das wirkt bei vielen Menschen. Mhm.
Ja, so ein Missverständnis, ich kann ja relativ einfach verstehen. Wenn jetzt eben jemand, wo du jetzt gerade gesagt hast, oder jemand, der eher Mühe hat, das so zu büscheln, wenn er sich auf eine Prüfung muss vorbereiten, wenn ich mehr den Vorwurf fast mache, ja, gut, er hat viel zu wenig investiert, oder? Er hat schon mehr müssen lernen, oder? Das ist ja so die Gedankenfolge. Aber es ist ja noch schwierig, jetzt auch sich in Menschen zu versetzen, die Autismus haben. Oder das, also ich habe das Gefühl, das ist viel schwieriger als jemand, der das Fußgelenk verstaucht hat. Das kennen wir alle. Das tut weh und man kann nicht draufstehen und so weiter. Aber jemand, der Autismus hat, das kann ich fast nicht nachvollziehen, höchstwahrscheinlich. Oder verstehen, weil ich mich nicht in diese Situation kann versetzen kann.
Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, mit den Menschen selber im Kontakt zu bleiben und sie zu fragen und sie sich das erklären zu lassen. Ich möchte dir ein ganz gutes Beispiel erklären, das hier bei mir im Büro stattgefunden hat. Wir machen hier sogenannte Vorgespräche für stationäre Aufenthalte. Das heißt, wir laden die PatientInnen zu uns ein und erläutern so, wie Therapie bei uns abläuft und wollen aber auch von ihnen hören, was sind ihre Aufträge, dass wir gleich von Anfang an gut starten können. Ich hatte hier mal am Tisch eine junge Frau mit Asperger-Syndrom sitzen, also mit einer Form der Autismus-Spektrum-Störung. Und die hat gesagt, Herr Kupferschmied, könnte ich bitte die Batterie aus dieser Uhr raustun, weil sie das Ticken der Uhr, die man vielleicht im Hintergrund sieht, als ganz laut und störend wahrgenommen hat. Mir ist meine Uhr bis dahin nicht aufgefallen. Seit sie mir das gesagt hat, höre ich das auch. Und dann haben wir die Batterie rausgenommen und alles war in Ordnung. Und das ist etwas, was typischerweise auftritt, diese somatosensorischen Besonderheiten, dass jemand zum Beispiel auf Geräusche, auf Licht, auf Gerüche, auf Oberflächen so reagiert, wie das vielleicht nicht 90% der Menschen machen, sondern da, das ist ja auch irgendwo eine Neurodiversität, da ganz besonders sensibel drauf sind. Und jetzt ist es natürlich meine Aufgabe, ich möchte dafür sorgen, dass wir ein gutes Gespräch führen können. Das heißt, ich frage bei allen Menschen, wo irgendwo das Thema Autismus im Raum steht, wenn ich die das erste Mal sehe, frage ich, können wir irgendwas machen, dass wir ein gutes Gespräch führen können? Muss ich wieder die Batterie rausnehmen? Ist Ihnen das Licht zu hell? Gibt es eine Sitzposition, wo Sie gerne sitzen? Können wir irgendwas machen, dass wir das Gespräch möglichst ohne Stress führen können? Und das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, das wäre auch gut, wenn das andere Menschen, die Umgang mit Menschen mit Autismus haben. Denn wenn ich gestresst bin, weil das Ticken der Uhr so laut ist, dann ist das keine gute Voraussetzung für ein anspruchsvolles Gespräch.
Ja, ich kann mir vorstellen, das führt auch zu einer Erschöpfung, weil man das ja, das hat einen Einfluss auf einen. Und das ist genau. Ja anstrengend. Oder genau. Das wie zu filtern, sagen wir mal
ja.
So.
Ja. Das ist ja etwas, was, wo wir wieder sehr bei diesem Neurodiversitätsthema sind, was bei Menschen mit ADHS, aber auch Autismus häufig berichten, sind diese Reizüberflutungen. Mhm. Wir wissen ja auch, dass es zwischen den beiden Themen gewisse Überschneidungen gibt. Das Thema Reizüberflutung, dass alles zu viel sein kann, das ist denen sehr ähnlich. Also da gibt's wirklich Überschneidungen. Und gegen Reizüberflutung kann man ja auch einiges tun.
Mhm. Wenn man vielleicht schauen, der Weg, bis man eine Diagnose stellt, ADHS, Autismus, wie funktioniert das? Wie geht dir das an?
Vielleicht erst was zum Thema Diagnosen. Wir müssen mit Diagnosen auch bescheiden sein. Eine Diagnose erklärt nie alles und eine Diagnose ist immer auch etwas, was man vor dem Hintergrund sehen muss, dass wir da eine gewisse Reduktion machen. Es gibt einen sehr bekannten Psychiater und Philosophen, Karl Jaspers, der hat es sehr genau in der Zeit nach dem Krieg beschrieben und hat auch gesagt, ja, eine Diagnose ist ein gutes Hilfsmittel, ist ein gutes Werkzeug in der Psychiatrie, aber man sollte es auch nicht überschätzen. Und auch er hat so diese Entwicklungen, ich habe ja gerade gesagt, diese Diagnosen haben Entwicklungen gemacht in den letzten Jahren. Das hat er eigentlich auch so beschrieben, dass er nicht davon ausgeht, dass er mit seinem Buch, das sehr bekannt ist, der Weisheit letzten Schluss hat, sondern dass es da in der Zukunft Entwicklungen geben wird, weil die Wissenschaft, die Medizin, die Psychiatrie, die Psychologie Fortschritte macht. Und eigentlich erleben wir das zurzeit, dass zum Glück Fortschritte gemacht werden. Ja. Eine Diagnose wie ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung stellt man sehr sorgfältig. Man verwendet verschiedene Informationsquellen. Man macht auch natürlich Interviews mit dem betroffenen Menschen selber. Man eruiert sehr genau, wo ist denn der Leidensdruck, wo sind die wirklichen Schwierigkeiten. Es wäre auch vorstellbar, dass jemand ein ADHS hat und überhaupt keinen Leidensdruck. Dann kommt er ja auch nicht zu einer Abklärung, außer irgendjemand anders hat einen Leidensdruck. Also das erleben wir natürlich häufig auch in Familien. Aber irgendwo braucht es ja was, dass man sagt, okay, da funktioniert was nicht. Und dann gibt es zum Beispiel standardisierte Interviewverfahren, dann gibt es Fragebogen für die Betroffenen, es gibt auch gewisse Verhaltensbeobachtungen und aus all diesen Puzzlestücken setzen wir dann die Diagnostik zusammen und schauen, sind die Kriterien für eine Diagnose erfüllt oder nicht.
Du hast es so ein bisschen angesprochen vorher, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Du hast gesagt, dass die haben mich sehr stark also, gefunden, das sei so, und jetzt hat sich eher wieder ein bisschen angeglichen. Was ist so der Stand heute?
Vielleicht, wenn man zum Thema Autismus-Spektrum-Störung schaut, da hat man eben zu meiner Studienzeit, ich glaube, ich habe damals auswendig gelernt, 9 Knaben auf ein Mädchen. Und diese Zahl hat sich wie aktuelle Studien aus dem skandinavischen Bereich zeigen, nahezu angeglichen. Also da redet man fast von 1:1. Also diese starke Unterschiede sind da weg. Ja. Und dann ist die Frage, wie sehen denn die Beeinträchtigungen aus? Und sind Frauen vielleicht nur leichter betroffen? Ich habe vorhin schon gesagt, kennt man einen Menschen mit Autismus, kennt man einen Menschen mit Autismus. Also die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Genau, ja. Aber es gibt doch so ein paar wirklich andere Themen auch bei Frauen. Und wir erleben, dass Frauen auch so besondere Bewältigungsmechanismen haben. Das sind auch so Begriffe, die eigentlich durch die Gemeinschaft der Erfahrenen selber geprägt worden sind, dieses Masking, Camouflage, also so Techniken, wie man auch mit Beeinträchtigungen umgeht. Das sind sehr spannende Entwicklungen, die auch immer aus meiner Sicht einen starken Aspekt haben, wo sich Expertinnen aus Erfahrung selber einbringen. Also Menschen, die unter der Thematik von der Thematik betroffen sind und dann selber zum Experten für ihre Thematik werden. Es gab vor kurzem in Interlaken einen großen Kongress von Autismus Schweiz mit über 800 Teilnehmern. Und da war ein großer Teil auch wirklich Expertinnen aus eigener Erfahrung. Und da haben auch Menschen mit Autismus Vorträge gehalten. Und das waren für mich wirklich die besten Vorträge, weil da kommt man nochmal ganz anders mit dem Thema in Berührung. Spannend. Und es war wirklich sehr eindrücklich, ja. Ja,
das glaube ich. Also haben wir über Diagnosen geredet. Was gibt es für Therapieformen, wenn wir über Neurodiversität reden? Das sind ja verschiedene Diagnosen. Aber wie geht ihr das an?
Vielleicht am Anfang eine vielleicht ein bisschen ketzerische Frage. Muss man Neurodiversität therapieren?
Ja,
oder müssen wir eigentlich überlegen, wie muss eine Umwelt aussehen, wo eine Neurodiversität keine Probleme macht? Das ist eine spannende Diskussion. Vielleicht, um es mal konkret zu machen, ein Beispiel. Es gibt in der Schweiz Supermärkte, die eine sogenannte stille Stunde anbieten. In der stillen Stunde ist kein grelles Licht, ist keine laute Musik, es gibt keine plötzlichen Durchsagen und Assistenzhunde sind erlaubt. Das ist für Menschen mit Autismus, die vielleicht auf das grelle Licht sehr stark reagieren, die sich da unwohl fühlen, die laute Musik gar nicht mögen, ist das was ganz Tolles. Und dann kann es sein, dass ein Mensch mit Autismus, dem es vorher schwer gefallen ist, einkaufen zu gehen, unter den Bedingungen einkaufen gehen kann. Und was ist jetzt Therapie? Ja. Soll ich mit meinem Patienten darauf hinarbeiten, dass er am Samstag um 11 Uhr einkaufen gehen kann? Oder ist das eigentlich passender, wenn er die Zeiten nutzt, wo eine stille Stunde in einem Supermarkt ist?
Das ist eine spannende Frage.
Ein anderes Beispiel, ein junger Mann kann bei der Begrüßung nicht in die Augen schauen. Das ist bei Menschen mit Autismus sehr häufig. Da ist die Gefahr, dass das von der unwissenden Umwelt als Desinteresse, als schlechtes Benehmen gesehen wird. Ich habe einige Menschen mit Autismus gefragt, ja, warum machst du denn das so? Oder zum Beispiel, wenn jemand auch im Gespräch auf den Boden schaut. Eine typische Antwort ist, Herr Kupferschmied, ich möchte Ihre Frage richtig beantworten und dafür muss ich mich konzentrieren. Und da kann ich Ihnen nicht in die Augen schauen, sondern ich schaue auf den Boden, damit ich wirklich mich konzentrieren kann und Ihnen die Frage richtig beantworten kann.
Also Hand aufs Herz.
Genau.
Das will man nicht erwarten.
Genau, das wird man nicht erwarten. Und da ist wieder, man muss nachfragen, man muss versuchen, das zu verstehen. Man muss auch sich von seinen eigenen Erfahrungen ein bisschen distanzieren. Oder ich finde es höflich, in die Augen zu schauen beim Gespräch. Aber es ist nicht unhöflich, wenn man auf den Boden schaut, sondern es ist ein Bemühen, das wirklich richtig gut zu machen. Und vielleicht hat der junge Mann, der bei der Begrüßung nicht in die Augen schaut, genauso, sondern er möchte alles richtig machen. Ja. Und das fällt ihm leichter, wenn er nicht in die Augen schaut. Trainiere ich jetzt mit ihm, wie begrüßt man eine fremde Person? Oder hoffen wir drauf, dass ein potenzieller Arbeitgeber nicht sagt, nee, weil du das nicht schaffst, gebe ich dir keine Chance. Und da sieht man, das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Frage, die nicht nur allein von der Medizin, von der Psychiatrie gelöst werden kann.
Was gibst du jetzt so jemandem mit, wo genau bei Begrüßung aus dem Grund vielleicht jetzt nicht in die Augen schauen kann?
Ich glaube, ich würde mit ihm schauen, ob wir da hinkommen, dass er sagt, ja, wenn ich die Lehrstelle will, dann muss ich da eine Entwicklung machen. Aber nicht, weil ich irgendwie falsch bin oder weil ich was falsch mache, sondern weil ich möchte einfach in dieser neurotypischen Welt zurechtkommen. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass jeder mit so viel Verständnis reagiert. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass das Verständnis größer wird, dass auch Lehrverantwortliche, Arbeitgeber da ein Wissen entwickeln können, dass es Supermärkte gibt, die weiterhin eine stille Stunde anbieten, wo das möglich ist. Mhm. Einen ganz großen Schritt hat in dem Bereich die SBB letztes Jahr gemacht. Dort gibt es das sogenannte Sunflower Lanyard, ein Band, ein Umhängeband mit Sonnenblumen. Und die weisen auf eine unsichtbare Behinderung, auf eine Hidden Disability hin. Und ich kenne einige Menschen mit ADHS und Autismus, die dieses beim Bahnfahren umgehängt haben. Und so wie ich die SBB verstanden habe, sollen Zugbegleiter geschult werden, dass sie mit den Menschen dann anders in Kontakt treten.
Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Also, aber was verändern wir? Genau, das ist ein Paradigmawechsel. Das ist die Gesellschaft, die einen Schritt muss machen muss. Und ich überzeugt bin, dass es sicher auch wichtig ist. Aber es gibt ja sicher auch Therapieformen, die noch weiter gehen als der medikamentöse, also die ganzsätzige Geschichte. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie baut ihr das auf?
Mhm. Ich möchte gerade noch mal bei einem Punkt dieses Wort Paradigmenwechsel. Ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt. Und da ist Neurodiversität ein anderes Paradigma. In der Medizin, diese ganzen Diagnosesachen, die ich erzählt habe, ist letztendlich das Störungsparadigma. Wir sagen ja nicht Krankheit, zum Beispiel zum ADHS, sondern Störung, Autismus-Spektrum-Störung. Und der Gedanke ist, ja, ich habe einen Menschen, eine Gehirnfunktion, die in irgendeiner Weise gestört ist. Bei Menschen mit ADHS vielleicht die Aufmerksamkeitsleistung, die Daueraufmerksamkeit, wissen wir sehr genau, wo im Gehirn das sitzt. Das sitzt im frontalen Kortex. Wir haben die Überlegung, das ist gestört. Das ist nicht so wie bei der Masse der Menschen, nicht wie bei 95%, sondern das ist anders. Das liegt in einem Bereich, der außerhalb der statistischen Norm liegt. Für diese Störung haben wir Behandlungsmethoden bei ADHS, Psychotherapie, Ergotherapie, Medikamente. Mit diesen Therapien beheben wir diese Funktionsstörung und sorgen dafür, dass es keine Probleme gibt. Das wäre so dieses klassische Störungsparadigma. Genau. Jetzt wäre der Paradigmenwechsel, dass es Neurodiversität ist. Dass man sagt, nein, das ist nicht ein gestörtes Gehirn, wenn man es ganz brutal sagt, sondern es ist eine Variation, eine neurotypische Variation. Wir müssen jetzt für eine Umwelt sorgen, dass das nicht zu einer Störung führt. Und da brauchen wir eine unterstützende Umwelt, eine affirmative Umwelt, eine Umwelt, die gewisse Besonderheiten auch wertschätzt. Und das wäre dieser nächste Schritt, das wäre der Paradigmenwechsel. Das wird auch in der Wissenschaft diskutiert und da gibt es sehr prominente Vertreter für diesen Paradigmenwechsel. Zum Beispiel Professor Sonuga Bark von King's College in London. Und er ist, glaube ich, so langsam pensionsreif, hat sich sein ganzes Forschungsleben mit ADHS als Störung beschäftigt und hat immer mehr Punkte gesehen, wo er sagt, ja, da passt das gar nicht so richtig gut, dieses Störungsmodell, sondern wir brauchen einen Wechsel, um das, was wir sehen, erklären zu können. Zum Beispiel auch, das ist eine wichtige Botschaft von ihm, dass es nicht diese Schubladen gibt. Vor 20 Jahren hat man gesagt, Autismus oder ADHS, Überschneidungen gibt es nicht. Heute weiß man, es gibt eine ganze Reihe von Überschneidungen und auch so auf der neuronalen, auf der kognitiven Ebene. Mhm. Also da sind wir vielleicht vor einem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel.
Mhm. Das ist natürlich etwas, was auch nicht von heute auf morgen passiert. Es gibt ja viele Menschen, die, doch grosse Herausforderungen haben, weil sie so eine Diagnose haben, sagen sie jetzt so. Wie könnt ihr, schon akut helfen in so einer Situation?
Ich glaube, das ist eine Situation, die wir als praktisch tätige Psychologen, Mediziner ganz stark erleben, dass die Nachfrage nach Abklärung, nach Therapie sehr, sehr hoch ist, dass es schwierig ist, Therapieplätze zu kriegen und dass es auch lange Wartezeiten gibt. Mhm. Und das kann zum Problem werden. Was wir tun, wenn wir eine Abklärung machen, ist eben sorgfältig die Diagnose stellen, auch gewisse Ausschlussdiagnosen. Das können auch körperliche Erkrankungen sein, das können andere psychiatrische Erkrankungen sein, sehr sorgfältig das alles abzuklären. Sowohl beim Thema ADHS als auch beim Thema Autismus ist eine sehr individualisierte Therapie notwendig. Beim ADHS sprechen wir gerne von einer multimodalen Therapie, dass wir eben nicht nur den Fokus auf Medikamente legen, sondern das psychotherapeutische Verfahren, das Coaching-Verfahren, das Begleitungen im Schulkontext, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, auch dabei sind, dass bei Kindern und Jugendlichen auch Familienberatung dabei ist. Ich hatte auch einen Erwachsenenpatienten mit ADHS, wo dann paartherapeutische Elemente ganz gut funktioniert haben, weil er eben das ADHS vor allem in seiner Beziehung auch gemerkt hat, wo er manchmal sehr impulsiv reagiert hat, wo es ihm danach leid getan hat. Also da ist eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten da. In den letzten Jahren lernen wir auch immer mehr, wie Lebensstilmaßnahmen, Veränderungen im Lebensstil eine positive Wirkung auf die psychische Gesundheit haben können. Und das ist Bewegung, körperliche Aktivität, Ernährungsweisen und Schlafqualität. Also das sind Dinge, die sich auch immer mehr herauskristallisieren. Zum Beispiel beim Thema ADHS könnte eine Diät mit Omega-3-Fettsäuren durchaus einen kleinen Beitrag leisten im therapeutischen Gesamtkonzept.
Mir ist grad, kommt immer in den Sinn, wenn ich hier bei euch hineinlaufe, hier im Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun, es fühlt sich an eigentlich wie eine WG. Oder? Und das ist ja, glaube ich, aber auch ein Faktor. Aber hier ist es anders, als wenn man so eine klassische Psychiatrie von früher kennt. Das ist ja, hilft ja auch für ein Paradigmenwechsel im Jahr. Oder?
Das ist etwas, was wir auch bei der Konzeption dieses Zentrums für junge Erwachsene geplant haben, dass wir sogenannte milieutherapeutische Elemente haben, wo gegenseitige Unterstützung der Patientin möglich ist. Wir haben auch eine Peer-Mitarbeiterin hier bei uns, die eine sogenannte Recovery-Gruppe anbietet. Das ist ein ganz wertvolles Element unserer Behandlung. Peer-Mitarbeiterinnen sind Menschen, die eine psychische Erkrankung durchgemacht haben, bewältigt haben und danach eine Zusatzausbildung gemacht haben als Expertin aus Erfahrung, um das dann weitergeben zu können. Das ist etwas, was auch gerade so ganz viel Empowerment macht, dass man so mit einer psychischen Belastung umgehen kann.
Das ist sicher eine ganz wertvolle Art vom Schaffen. Du hast es ja vorher selber gesagt, oder? Die spannendsten Referate in Interlaken sind die von Leuten, die Autismus haben in dem Sinne.
Genau.
Was ist sonst noch so wichtig jetzt dir persönlich hier in eurem Ansatz, wenn du Menschen behandelst, wenn es um das Thema Neurodiversität
geht? Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort auf diesen Konflikt Neurodiversität oder klassisches, ich sag's mal, medizinisches Störungsmodell. Wir arbeiten sehr stark hier nach dem biopsychosozialen Modell und konzipieren unsere Behandlungen auch biopsychosozial. Das ist eine Denkweise, die kommt so aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist in der Psychosomatik sehr stark vertreten und hat gerade in Bern auch gewisse Wurzeln. Da wurde dieses Konzept mitentwickelt. Biopsychosozial bedeutet auch immer, dass es nicht einen einzelnen Auslöser, einen einzelnen Ansatzpunkt für eine psychische Belastung geben kann, sondern vielleicht gibt es eine biologische Bereitschaft. Manches liegt in den Genen. Bei ADHS ist es sogar ein bisschen mehr, wissen wir heutzutage. Biologie ist aber auch Schlafverhalten zum Beispiel. Biologie ist Ernährungsweise. Soziale Einflüsse, das erleben wir bei unseren PatientInnen hier auch immer sehr stark, dass es gewisse Risikofaktoren gibt, zum Beispiel Armut, zum Beispiel Migration. aber auch aufwachsen in einem Elternhaus, wo es Probleme gibt, wo es vielleicht auch psychische Belastungen gibt und dann noch so diese psychologische eigene Darstellung, wie ist es mit dem Selbstwert, wie habe ich so das Gefühl, kann ich mein Umfeld positiv beeinflussen, habe ich das Gefühl, ich bin am Steuer oder passiert mir alles einfach. Das wären so Konstrukte, die uns hier sehr wichtig sind in der Arbeit. Mhm. Und dann eben auch in der Therapie. Das biopsychosoziale Modell verhindert, dass man komplexe Dinge zu einfach macht. Dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt haben wir ein ADHS diagnostiziert, jetzt gibt's ein Medikament. Sondern es braucht auch im sozialen Bereich Unterstützung und es braucht auch auf der psychologischen, psychotherapeutischen Ebene Angebote, die passend sind. Mhm. Also, dass man auf keiner Seite vom Pferd runterfällt.
Genau, also das ist ein breites Spektrum, wo, glaube ich, so eine ganzheitliche Geschichte, so wie ich das verstehe. Dort, oder Forschung, Leitlinien, Erfahrungen von Experten, da engagiert ihr euch als Privatklinik Meiningen extrem. Wie wichtig ist dir das oder der Einbezug? Mhm.
Mir ist das sehr wichtig. Ich bin auch beteiligt als Experte an der aktuellen S3-Leitlinie. Es gibt im deutschsprachigen Raum die AWMF. Das ist so eine Arbeitsgemeinschaft von Fachgesellschaften. Dort sind wir auf den letzten Metern, eine Leitlinie zu erstellen für ADHS. Ja. Eben S3. S3 bedeutet, dass die meisten Empfehlungen evidenzbasiert sind, also dass es eine gute Forschungsgrundlage gibt. Mhm. In dieser Leitliniengruppe sind mehrere Dutzend Personen, die alle Fachverbände vertreten, aber es sind auch selbst Betroffene mit dabei und Vertreter von Selbsthilfegruppen. Mhm. Und mit ihnen zusammen wird auch das diskutiert. Und das kann manchmal sehr interessant sein, wenn eine Fachperson sagt, ja, so wäre das in der Praxis am besten. Und dann die Frau, die sich engagiert für die Betroffenen, sagt, ja, das wäre fachlich ganz schön, aber das findet man niemand nirgends so vor, dass man zum Beispiel innerhalb von 2 Wochen einen Termin kriegt. Also da sind wir dann auch immer wieder mit der Realität konfrontiert, die uns die Menschen aus Erfahrung mitbringen.
Also so ist Challenge auch.
Genau. Ja, aber eine ganz wichtige Challenge, ja.
Wir kommen so langsam zum Schluss. Vielleicht, wenn wir das Thema Neurodiversität, was ist es für dich, oder die wichtigen Take-Home-Messages?
Ich glaube, diese Themen sind wirklich präsenter geworden mit Vor- und Nachteilen. Man kann heute mit weniger Stigma über manche psychischen Probleme reden, vielleicht nicht über alle, aber über manche schon. Und es ist mehr Wissen da. Auf der anderen Seite, gerade in Social Media, ist auch viel Unwissen da. Also es gibt Untersuchungen auf TikTok, wenn da was über ADHS gesagt wird, dann ist 75% falsch oder unvollständig. Also es gibt mehr Wissen, wir kommen leichter dran, das Stigma wird kleiner. Aber wir müssen auch aufpassen, dass nicht die Konzepte ausgeweitet werden, dass jede schwierige Lebenserfahrung auf einmal ein Trauma ist. Solche Themen, die beschäftigen und die beschäftigen gerade junge Leute. Und ich glaube, du siehst im Podcast, ich habe immer wieder so ein bisschen zwei Seiten, oder? Ja, genau. Es gibt immer gewisse Extreme und ich glaube, wir müssen mehr aushalten, wieder die Extreme zusammenzubringen, zu argumentieren und gemeinsame Mitten zu finden. Dass eine Diagnose gute und schlechte Seiten haben kann. Dass eine Diagnose vielleicht für einen Moment auch eine Entlastung sein kann, aber dann auch Ansporn sein sollte, dass ich mich entwickle, dass ich die Diagnose als To-Do-Liste begreife. Also in diesen Spannungsfeldern müssen wir uns bewegen.
Ich glaube, ganz, ganz wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Und es ist unglaublich spannend. Das ist das Thema, das ich finde, ich glaube, da werden wir noch viel hören. Und da geht viel. Du hast das selber so gesagt. Und merci vielmals für das Gespräch. Und jetzt, Stefan, es ist ja so, wir sind ja genau vor einem Jahr sind wir bei dir gewesen. Und zwar war das am 14. Februar, am Valentinstag. Und ich habe dich gefragt, dann, ja, deine Partnerin, was bringst du? Wir haben einen kleinen Einspieler parat, dass du dann gesagt hast, wenn ich gefragt habe, was hast du organisiert oder bringst du deinen Partner am Valentinstag? Bringst du heute Abend deinen Partner eine Blume? Hey?
Ich habe zum Glück schon Pralinen gekauft bei einem sehr schönen Thuner Confiseur und ich glaube, das wird ein guter Start in den Abend werden.
Ja, übermorgen ist wieder Valentinstag. Es ist natürlich klar, jetzt wollen wir wissen, sie die Pralinen schon gekauft?
Vielen Dank für die Erinnerung. Sie sind wirklich noch nicht gekauft. Okay. Ich habe was anderes geplant, aber ich glaube, ein bisschen Pralinen dazu ist auch nicht verkehrt.
Genau. Also ich wünsche dir einen guten Valentinstag. Genieße es und merci vielmals. Hast du Zeit genommen, Stefan. Ich hoffe, bis gleich wieder.
Vielen Dank für das schöne Interview.
Merci. Ja, das war es von «Psyche Unplugged», der Podcast. Merci euch für zuzuhören. Ihr könnt auch zuschauen auf YouTube, findet ihr nämlich ein Video. Und dann seht ihr auch die Uhr, die der Stefan erzählt hat, wo in seinem Büro steht. Merci vielmals und bleibt neugierig.